Es gibt unendliche Darstellungen über die Kreuzigung. Schlichte Bilder, berühmte Gemälde, Kruzifixe. Es gibt zahlreiche Filme, die die Kreuzigung von Jesus zeigen. Die einen dezent, wenig Blut, oder die Passion Christi von Mel Gibson, ich weiß nicht, wer sie geschaut hat, die die Kreuzigung so brutal zeigt, wie sie vermutlich auch war. Interessant ist, dass die Berichte in den Evangelien so gut wie nichts über die Kreuzigung schildern. Alle schreiben nur, und sie kreuzigten ihn. Ohne jetzt auf weitere Details einzugehen und Details zu beschreiben. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass die Leser damals wussten, was das heißt, was da passiert ist. Das muss man nicht noch irgendwie ausmalen und erklären. Und zum anderen habe ich den Eindruck, dass die Autoren der Evangelien auf Wichtigeres hinweisen wollten, nämlich was um diese Kreuzigung herum geschah. Und da ist mir bei Lukas aufgefallen, dass Lukas Worte von Jesus schildert. Drei Worte von Jesus, letzte Worte sozusagen. Und das ist anscheinend wichtiger, diese Worte zu hören, als auf das zu schauen, was dort geschehen ist. Wir sollten daher nicht nur betroffen auf das Kreuz schauen, sondern offen hören, was an diesem Kreuz gesagt worden ist. Viele Menschen schauen ja heute in diesen Tagen betroffen auf das Kreuz, aber es ist besser, nochmal hinzuhören, was kommt da eigentlich für eine Botschaft vom Kreuz. Denn es heißt ja in der Bibel, der Glaube kommt nicht vom Schauen, sondern vom Hören. Und dort am Kreuz hören wir, wie Gott zu uns spricht. Und so möchte ich mit euch diesen Bericht nach Lukas lesen und einmal hören, was dort von Jesus gesagt wird. Auf zwei Worte möchte ich hören. Lukas 23 heißt es, so kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht, das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir wurden zurecht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen. Das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lass uns mal auf die letzten Worte Jesu am Kreuz hören. Ein Mensch, der etwas auf sich hält, sollte seine letzten Worte bei Zeiten auf einen Zettel schreiben und dazu die Meinung seiner Freunde einholen. Er sollte sich keinesfalls in seiner letzten Stunde damit befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihn just dann in die Lage versetzt, etwas Brillantes von sich zu geben, sagt Mark Twain mit Augenzwinkern. Und er hat natürlich recht. Wenn die letzten Worte, die ein Mensch von sich gibt, so etwas wie ein Vermächtnis sein sollen, dann kann es nicht schaden, dass man sich zu Lebzeiten rechtzeitig Gedanken darüber macht, was will ich dann sagen? Und das ist mal eine Frage an euch nebenbei. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was deine letzten Worte sein könnten? Dein Vermächtnis? An was sich deine Lieben mal erinnern sollen? Die letzten Worte großer Persönlichkeiten haben ja schon eine gewisse Faszination. Und sie sagen natürlich auch viel über diese Person aus, was sie gesagt hat, was sie gelebt hat. Ich glaube aber nicht, dass Jesus lange vor seinem Tod überlegt hat, was er wohl dann am Kreuz sagen würde, wenn er dort hängen wird. Ich glaube, dort am Kreuz kam das raus, was in ihm war. Und das war nicht lange durchdacht und vorbereitet. Man sagt, der Menschen sind wie Tuben. Wenn man draufdrückt, kommt raus, was drin ist. Das heißt, unter Druck kommt raus, was in einem drin steckt. Und hier war eine extreme körperliche und seelische Drucksituation. Und da kam bei Jesus das raus, was in ihm war. Und was kam da raus, wenn man diese Worte auf sich wirken lässt? Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung. Ein kleines Aber, damit fängt's an. Im Griechischen sind es nur zwei Buchstaben, D. Und das macht den großen Unterschied. Dieses kleine Aber macht den Unterschied. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses kleine Aber ist der große Unterschied. Es heißt, dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jeder andere Mensch schreit bei diesem Schmerz. Jeder andere brüllt sein Unrecht raus, was ihm da geschieht. Jeder andere verflucht, verdammt, verwünscht. Aber Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet seinen Vater nicht um Rache oder um Gottes gerechtes Gericht an seinen Feinden. Dazu hätte er das Recht. Aus dem Alten Testament ist die Vorlage, dass wirklich Gott gebeten wird, sich zu rächen an seinen Feinden. Aber Jesus bittet um Vergebung für seine Feinde. Und er hat genau das getan, was er in der Bergpredigt uns gesagt hat. Er sagt hier, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So fordert er uns in der Bergpredigt auf. Bei uns ist das nicht normal, dass wir für unsere Feinde beten. Im Gegenteil. Deswegen muss er uns auffordern, aber er selbst muss es sich nicht auffordern. Für ihn war das das Selbstverständlichste, dass er in diesem Moment für seine Feinde betete, statt sie zu hassen. Und hier offenbart sich sein Wesen, was zutiefst in ihm drin steckt, nämlich Liebe und Barmherzigkeit. Und Jesus wollte eben nicht nur seinen Freunden den Weg ins Paradies aufzeigen und öffnen, sondern auch seinen Feinden, auch die sollten dabei sein. Muss man sich mal vorstellen. Er wünschte sich, dass im Paradies die neben ihm sind, die ihn gekreuzigt haben. Eine Ewigkeit lang. Denen, die ihn gequält haben, die ihn verspotten, die ihn aus blindem Hass vernichten und beseitigen wollten. Im zweiten Wort am Kreuz geht es auch um Vergebung und Barmherzigkeit und die offene Tür ins Paradies. Der eine Verbrecher am Kreuz, der erkennt in letzter Sekunde sozusagen, dass er verloren ist. Er kennt seine Schuld und er spürt, dass die Konsequenzen, die er jetzt zu tragen hat am Kreuz, weitreichender sind als nur der Tod, sondern er spürt, dass er auf Ewigkeit verloren sein wird. Und so bittet er Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete diese faszinierende Aussage. Er verspricht ihm, Amen, das sage ich dir, Amen, das ist ein Versprechen, da kannst du dich drauf verlassen. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Einem verurteilten Verbrecher verspricht Jesus, dass er mit ihm im Himmel sein wird. Wahnsinn. Das ganze Unheil seines Lebens ist mit einem Schlag weggewischt, sagt nichts mehr, gilt nicht mehr. Das ist Vergebung. Jesus vergibt dem Verbrecher neben sich am Kreuz. Er hing unschuldig am Kreuz und als Unschuldiger hat er die Todesstrafe auf sich genommen, um die Schuld von uns und von diesem Verbrecher und von allen zu tragen, damit uns die Tür ins Paradies geöffnet wird. Und der Verbrecher am Kreuz war der Erste, der durch diese Tür ging. Faszinierend. Der Erste im Himmel ist ein Verbrecher. Wir wissen nicht, was er ausgefressen hat. Mord vielleicht, wir wissen es nicht. Einer, der in letzter Sekunde sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist der Erste, der im Reich ist. Das sind die beiden letzten Worte Jesu am Kreuz, die er zu den Menschen gesagt hat. Das letzte war dann an seinen Vater gerichtet, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und diese beiden Worte sind mehr als ein Vermächtnis. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn das die einzigen beiden Worte sind, die ein Mensch je von Jesus gehört hat und verstanden hat, dann reicht das aus. Da steckt alles drin über die Botschaft von Jesus. Mehr braucht's nicht. Vergebung, ewiges Leben. Jetzt möchte ich diese beiden Worte und die Menschen, an denen sie gerichtet sind, beziehungsweise dass die Vergebung ist ja an Gott gerichtet, einmal gegenüberstellen und vergleichen. Was sind Unterschiede und was ist gemeinsam? Es gibt interessante Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Das erste ist, die einen wussten nicht, was sie tun, und der eine wusste, was er getan hat. Also die einen haben nicht gewusst, was sie tun, der andere wusste ganz genau, was er getan hat. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wen meint Jesus mit den Sie? Wer sind sie? Auf jeden Fall die jüdischen Führer, die dafür gesorgt haben, dass Jesus angeklagt wird und hingerichtet wird. Natürlich auch die römischen Soldaten, die absolut keine Ahnung hatten, wen sie da eben gerade kreuzigten, nämlich den Sohn Gottes. Die haben einfach ihren Job gemacht, die konnten nicht anders, konnten sie auch nicht verweigern. Nur der römische Hauptmann, heißt es dann später, der erkannte, als er gestorben war, sagte, das war ein gerechter Mann. Er erkannte, hier ist ein ganz großes Unrecht geschehen. Und vermutlich sind die auch eingeschlossen, die gebrüllt haben, kreuzige ihn. Und auch um Kreuz herum standen. Aber selbst den Juden, denen sich Jesus immer wieder als der Messias offenbart hatte, der sich durch Zeichen und Wunder offenbart hatte, wo jeder eigentlich verstehen müsste, das ist Gott, das ist Gottes Sohn, der hier unter uns lebt und wirkt. Auch sie wussten es nicht, was sie taten. Das ist faszinierend, es ist erschütternd. Sie wussten nicht, was sie taten, dass sie wirklich den Messias, den Sohn Gottes, gekreuzigt hatten. Der Apostel Paulus schrieb später an seinen Mitarbeiter Timotheus einmal, und da blickt er zurück auf seine Geschichte, und er sagt, ich habe Christus früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt, denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Paulus war auch so einer. Der hätte auch unter dem Kreuz stehen können. Und der hätte genauso mitgelästert, wie die anderen auch. Er war damals noch zu jung. Er war auch genauso einer. Und er sagt, ich hab's nicht gewusst. Ich hab gedacht, ich mache was Gutes, wenn ich diese Christen verfolge und töten lasse. Und dann sagt er, aber Jesus hatte Erbarmen mit mir, der ich nicht wusste, was ich tat. Jesus hat Erbarmen mit denen, die nicht wissen, was sie tun. Er bittet seinen Vater um Vergebung für seine Feinde, die nicht wissen, was sie da gerade eben tun. Und später schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und dann kommt der wichtige Hinweis, als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Als wir noch Feinde waren, hat Gott uns mit sich versöhnt. Und das Krasse ist, die Feinde wussten noch gar nicht, dass sie Feinde sind, so wie damals die Menschen. Die Feinde wussten gar nicht, dass sie Feinde sind. Es ist ja oft so, wir meinen, wir wären in Ordnung mit Gott, weil wir versuchen, moralisch anständig zu leben. Denkt man, ja okay, der liebe Gott, der wird mir schon gnädig sein. Ich habe mir nichts Großes zu Schulden kommen lassen. So sehen sich viele Menschen. Sie meinen, sie wären auf Gottes Seite oder sie hätten Gott auf ihre Seite. Sie reden vom lieben Gott und wissen nicht, dass sie Feinde Gottes sind. Sie sind überzeugt, dass Gott mit ihnen zufrieden und einverstanden ist. So wie die Menschen unterm Kreuz, die Juden, die waren sich überzeugt, Gott ist mit mir zufrieden, er kann stolz auf mich sein. Aber in Gottes Augen sind sie Feinde und sie wissen es nicht. Und es kommt am Ende auch gar nicht darauf an, wie ich mich einschätze, das zählt überhaupt nicht, sondern wie Gott mich sieht, wie mich einschätzt. Gott sieht mich zunächst als Feind, aber er hat Erbarmen mit mir und will, dass ich sein Freund bin, dass ich zu ihm gehöre. Und so bittet Jesus für seine Feinde, Vater, vergib ihnen, diesen Feinden, deinen Feinden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der eine Verbrecher dagegen, der wusste genau, was er getan hatte. Er sagt, wir werden hier zu Recht bestraft und wir bekommen, was wir verdient haben. Hier steht einer zu dem, was er getan hat. Das kommt heute auch nicht mehr so oft vor, dass einer wirklich radikal zu dem steht, was er gemacht hat. Wir wissen nicht, was es war, jedenfalls hat es ausgereicht für die grausamste Todesstrafe, die es damals gab. Und was er getan hatte, das steht ihm jetzt vor Augen, weil er die bitteren Konsequenzen dessen tragen muss. Und ich denke, was hätte er gegeben, um nochmal neu anfangen zu können, um das, was er getan hat, ungeschehen machen zu können. Er konnte es nicht mehr rückgängig machen und musste jetzt die bitteren Konsequenzen tragen. Er konnte es nicht mehr gut machen. Kennst du das auch? Du hast etwas getan und du wünschst dir sehnlichst, dass du es nicht gemacht hättest, aber du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Du kannst es auch nicht gut machen. Du musst mit dieser Schuld, mit dieser Last leben. Hier weiß einer ganz genau, was er getan hat. Und er sucht die Schuld nicht bei den anderen, versucht sich nicht zu rechtfertigen, rauszureden, sucht keine Ausflüchte und Ausreden, sagt nicht, die Umstände waren schuld, dass es alles so geworden ist, ich kann ja nichts dafür. Nein, er steht dazu und sagt, ich hab's gemacht und ich stehe dazu und ich muss jetzt die bitteren Konsequenzen tragen. Das ist die erste Beobachtung. Die einen wissen nicht, was sie tun, der andere weiß genau, was er getan hatte. Die zweite, die einen bitten nicht um Vergebung und der eine bittet um Vergebung. Warum sollten sie auch um Vergebung bitten? Die nicht wissen, was sie tun, sehen überhaupt keinen Grund. Und so sehen sich heute auch die meisten Menschen, dass sie sagen, warum muss ich Vergebung bitten? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, daher habe ich auch gar keine Vergebung nötig. So wie jemand mal gesagt hat, also für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Das Erstaunliche ist, Jesus bittet für die, die gar nicht nötig haben, Vergebung zu haben, um Vergebung beim Vater. Obwohl sie meinen, sie bräuchten gar keine Vergebung, bittet er beim Vater für sie um Vergebung. Und im Grunde ist es ja Jesus selbst, der ihn vergibt. Jesus sah sich ja in einer tiefen Einheit mit dem Vater. Er hat mal gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Das heißt, letztlich hat Jesus selbst denen gesagt, ich vergebe euch. Jesus vergibt denen, die gar nicht um Vergebung bitten. Wenn Jesus denen vergeben hat, die ihn ans Kreuz ausgeliefert haben, wie viel mehr würde er denen vergeben, denen das Ganze gleichgültig ist, habe ich überlegt. Die meinen, sie haben überhaupt keine Vergebung nötig. Und das ist, glaube ich, die Masse der Menschen heute, die sagen, Jesus am Kreuz, für mich hätte er nicht hängen müssen. Ich brauche keine Vergebung. Ich brauche das nicht. Für mich hätte er nicht sterben müssen. Wenn er schon denen, die damals willentlich bewusst Jesus ans Kreuz ausgeliefert haben und nicht geglaubt hätten, dass sie dafür Vergebung bräuchten, wie viel mehr würde er denen, denen das absolut gleichgültig ist, auch vergeben? Das heißt ja, er ist für die ganze Menschheit gestorben. Er hat die Schuld der ganzen Welt gesühnt. Es sind alle Menschen eingeschlossen in diese Vergebung. Der eine Verbrecher bittet indirekt eigentlich um Vergebung. Er spricht es ja gar nicht mal offen aus. Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher erkennt seine Lage vor Gott. Er macht sich nichts vor und er beschönigt nichts. Er hofft nicht darauf, dass der liebe Gott dann vielleicht doch gnädig ist. Die Last seiner Schuld ist zu groß, erdrückend groß, er weiß, mit dieser Schuld werde ich für ewig verloren sein. Wenn Jesus in sein himmlisches Reich geht, wird er draußen zuschauen, dessen ist er sich bewusst. Und er weiß, er wird für immer draußen bleiben. Was ist das für eine Perspektive? Für immer draußen sein, wenn nicht Jesus ihm gnädig ist. Das ist seine einzige Chance. Da hat einer erkannt, wie es um ihn steht. Dass er vor Gottes Gericht nicht bestehen kann und dass der liebe Gott ihm nicht gnädig sein wird. Und in seiner letzten Verzweiflung bittet er vorsichtig. Er traut sich die Bitte gar nicht direkt auszusprechen, weil er weiß, dass er keinen Anspruch auf Vergebung hat. Indirekt sagt er, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann überlässt er es Jesus, was er daraus macht. Und Jesus verspricht ihm, Amen, das sage ich dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist der Ort, wo Gott und Mensch vor dem Sündenfall gelebt haben, in einer Harmonie, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das Paradies ist nach jüdischer Vorstellung der Ort am Ende der Zeiten, wo Gott und Mensch wieder in Ewigkeit vereint sein werden und zusammenleben werden in Ewigkeit. Und das Paradies ist das Gegenteil von dem, was der Verbrecher vor sich sah, nämlich die Hölle. Und die Hölle, wir wissen nicht genau, wie die sein wird, aber eins wissen wir, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Das ist der Ort, wo Gott nicht ist. Und da sah er sich, an dem Ort, wo Gott nicht ist. Und dann kommt das Unfassbare und Jesus verspricht dem Verbrecher, du wirst bei mir sein, im Paradies, heute noch. Und da hört jetzt unser Denken auf, irgendwie Moment heute. Weil nach dem Tod hört die Zeit auf und dann ist immer heute. Deswegen kann er sagen, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Für immer. Was für eine Zusage. Da wird einer in letzter Sekunde gerettet und er kann überhaupt nichts für die Rettung tun. Das finde ich so faszinierend an diesem Geschehen. Der hat die Hände festgenagelt, der kann nicht mal die Hände falten. Der kann gar nichts tun, der kann nichts versprechen und sagen, ich werde aber auch immer gut sein und ich werde mich bessern, ich werde mich bemühen. Nein, der wird gleich sterben, der kann nichts tun. Dieser Verbrecher am Kreuz ist das eindrücklichste Beispiel für bedingungslose Gnade. Oder wie Paulus später diesen theologischen Begriff einführt, die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben wirst du gerecht vor Gott. Du kannst nichts dafür tun, du musst nichts dafür tun. Und dieser Glaube des Verbrechers ist sowas wie dieser Senfkorn-Glaube, den Jesus an anderer Stelle erwähnt. So winzig klein ist dieser Glaube und das reicht. Der ist so klein, dass er sagt, denk an mich. Er sagt nicht mal, bitte vergib mir. Es kommt gar nicht auf die Worte drauf an, dass man sagt, ja, du musst das Richtige formulieren, das richtige Gebet sprechen und dann gilt's. Nein, er sagt nur, denk an mich. Er bekennt nicht mal seine Schuld. Das weiß Jesus eh. Er sagt nur, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Senfkorn-Glaube. Mehr braucht's nicht. Dieses bisschen Glaube reicht aus, um gerettet zu werden. Und in diesem letzten Wort von Jesus am Kreuz hören wir die Botschaft. Wer seine Schuld erkannt hat und Jesus um Vergebung bittet, der wird die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und selbst wenn er in der letzten Sekunde erst darum bittet. Das ist das Faszinierende. Alles, was vorher war, zählt nicht mehr. Alles vorher, das ganze Unheil ist alles weggelöscht, ausgelöscht und weggewischt. In letzter Sekunde, es reicht, wenn jemand auf seinem Sterbebett in seinem letzten Atemzug sagt, Jesus, denk an mich. Das reicht. Es zählt allein der Glaube und das Vertrauen in Jesus. Und was ist jetzt mit denen, die nicht wissen, was sie getan haben, die sich keiner Schuld bewusst sind, die nicht um Vergebung bitten, für die Jesus beim Vater um Vergebung gebeten hat? Was ist mit denen jetzt? Er ist auch für sie am Kreuz gestorben, weil er alle Welt, alle Menschen mit sich versöhnt hat am Kreuz. Und ihnen sind auch die Sünden vergeben. Die große Frage ist dann allerdings, ob sie diese Vergebung angenommen haben. Und da komme ich nochmal auf den Apostel Paulus, der auch so einer war wie denen, die da unten gelästert haben. Er wusste auch nicht, was er getan hat, als er die Nachfolger Jesus blutig verfolgte. Und er sagt, er, Christus, hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Paulus hatte eine persönliche Begegnung mit Christus. Christus ist ihm ganz persönlich begegnet. Und er hat plötzlich erkannt, was da geschehen ist am Kreuz. Was für ihn geschehen ist. Und Paulus hat dieses Erbarmen dann persönlich empfangen und für sich angenommen, als ihm Jesus begegnet ist. Und das hat sein Leben radikal verändert. Die Menschen, die unter dem Kreuz standen, wussten nicht, was sie getan hatten. Und Jesus hat für sie um Vergebung gebeten. 50 Tage später, ich weiß nicht, ob sie alle dabei waren, aber mit Sicherheit viele, hörten sie Petrus predigen am Pfingsten. Ihr habt den Messias getötet. Da wurde es ihnen gesagt, was sie getan hatten. Und dann heißt es, vielen ging es durchs Herz. Nicht allen, aber vielen ging es durchs Herz. Plötzlich erkannten sie, was habe ich da gemacht? Sie taten Buße und nahmen die Vergebung an. Die Vergebung gilt allen, das ist die Botschaft von diesen Worten am Kreuz, aber sie will persönlich angenommen werden. Und das dürfen wir gleich beim Abendmahl tun, denn auch da hören wir wichtige Worte. Es sind die Worte, die wir hören. Christi Leib für dich gegeben. Wenn du das annimmst, gilt das, das ist für dich. Christi Blut für dich vergossen. Wenn du das annimmst, dann gilt das für dich. Wer das im Glauben annimmt, dem sind seine Sünden vergeben und der oder sie wird mit Jesus im Paradies sein. Amen.